Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist für mich ein besonderes Vorrecht, in St. Johann über dieses wichtige Thema zu sprechen. Ich bin gebeten worden, am Anfang ein bisschen zu meiner Person zu sagen. Ich bin gebürtige Ire, und dieses Wort muss man mit einem R buchstabieren. Ich habe in der Schule studiert in Nordirland und dann bin ich nach Cambridge gekommen in den frühen 60er Jahren, um Mathematik zu studieren. Und in meiner ersten Woche als Student bekam ich eine sehr herausfordernde Frage. Ich wurde von einem anderen Studenten gefragt, ob ich an Gott glaube. Und bevor ich eine Antwort sagen könnte, hat er gesagt, ach ja, sicher glauben Sie an Gott. Alle in Irland glauben an Gott und sie kämpfen darüber, sie sind verrückt. Also, das war für mich eine herausfordernde, aber doch eine sehr wichtige Frage. Ich wollte die Naturwissenschaften und vor allem die Mathematik studieren, aber wenn mein Glaube an Gott einfach ein Produkt meiner irischen Genetik war, dann natürlich, um intellektuell redlich zu bleiben, musste ich das als Reste meiner Kindheit einfach beiseite lassen. Aber bevor ich das tat, wollte ich wissen, ob mein Glaube an Gott die Wahrheit wäre. Für mich war es von relativ wenigem Interesse, ob mein Glaube hilfreich wäre. Das ist natürlich wichtig. Aber als Naturwissenschaftler wollte ich wissen, ob mein Glaube der Wahrheit entsprach. Und so in der ersten Woche in Cambridge fing eine Debatte an. Eine Debatte, die mich zu den Enden der Erde genommen hat, während den letzten vielen Jahren. Eine sehr offene Debatte, weil ich wissen wollte, was ist eigentlich die Wahrheit? Gibt es überhaupt eine Wahrheit über dieses Weltall? Gibt es einen Gott? Und kann man sowohl Naturwissenschaftler sein, als auch gläubig sein? Meine mathematischen Forschungen nach meinem ersten Doktorat in Cambridge haben mich nach Deutschland gebracht. Und ich bin sehr froh, dass ich deutsche Naturwissenschaftler und dann später österreichische Naturwissenschaftler kennengelernt habe, während einer Zeit als Gast in der Universität von Wien. Und dann in den letzten 10 Jahren bin ich oft als Gast der Russischen Akademie der Naturwissenschaften in verschiedenste Universitäten und Akademien in Russland, in Akademie Gorodok, in Sibirien, in Moskau und in St. Petersburg. Und natürlich, wenn man in diese Länder reist, lernt man viele Leute kennen, die von einem totalen atheistischen Standpunkt kommen. Und es ist faszinierend gewesen, mit Ihnen, privat und öffentlich, diese große Frage zu debattieren und zu diskutieren. Und es ist für mich eine riesige Bereicherung, sowohl hier in Österreich als auch in anderen Ländern, das Vorrecht zu haben, mit anderen ganz öffentlich diese Dinge zu diskutieren. Und ein Höhepunkt war, vor 2 Jahren in Salzburg, wo ich die Möglichkeit hatte, mit anderen Professoren eine offene Tischrede mit Professoren von anderen Disziplinen über diese Frage von Naturwissenschaft und Glaube. Diese Debatte ist schon veröffentlicht worden im letzten Jahr. Und so habe ich heute Abend das Vorrecht, hier bei Ihnen zu sein. Und die Frage zu stellen, hat die Naturwissenschaft Gott abgeschafft? Und damit wir das am besten verfolgen können, habe ich das als PowerPoint-Präsentation vorbereitet. Die Frage hat unterschiedliche Antworten. Ein weltbekannter Naturwissenschaftler, Professor für das öffentliche Verständnis der Naturwissenschaft in Oxford, ist Professor Richard Dawkins, der weltbekannt ist durch viele Bücher, insbesondere sein Buch Der blinde Uhrmacher. Seiner Meinung nach ist der Glaube an Gott eines der größten Übel in der Welt. Pockenähnlich, aber schwieriger auszurotten. Das ist natürlich eine extreme Meinung, aber eine sehr einflussreiche Meinung. Und solche Meinungen haben Folgen. Und ich möchte von vornherein betonen, dass die Frage, die wir uns heute Abend stellen, ist nicht bloß von intellektueller Wichtigkeit. Diese Frage hat ethische und moralische Folgen. Zum Beispiel ein sehr bekannter Biologe und Geschichtler der Naturwissenschaften, William Provine in Cornell in USA, hat geschrieben, die moderne Naturwissenschaft impliziert unmittelbar, dass es keine inhärenten moralischen oder ethischen Gesetze, keine absoluten Führungsprinzipien für die menschliche Gesellschaft gibt. Und in letzter Zeit gibt es einige Wissenschaftler, die das zu einem logischen Schluss getrieben haben. Zum Beispiel Peter Singer in den Staaten hat die Frage gestellt, hier haben wir einerseits eine kerngesund Menschenaffe, andererseits ein gehirnbeschädigtes Kind. Was ist wertvoller? Seine Antwort, der Menschenaffe. Die verheerenden moralischen und ethischen Konsequenzen sind nicht zu übersehen. Und manche von meinen russischen Kollegen, auch wenn sie noch Atheisten sind, sehen in dieser Entwicklung eine Erfüllung dessen, was Dostojewski schon längst in seinem Buch Die Gebrüder Karamazow geschrieben hat. Если Бога нет, то и все позволено. Wenn es keinen Gott gibt, dann ist alles erlaubt. Das heißt, Sie sehen in Ihrer Gesellschaft, und ich zitiere Sie einfach, die logische Konsequenz der Abschaffung von Gott. Das ist die Abschaffung eines Wertes für den Menschen selbst. Und so ist unsere Fragestellung heute Abend nicht bloß intellektuell. Sie ist eine intellektuelle Frage, natürlich. Aber die Folgen sind so groß, dass wir diese Frage auf verschiedenen Ebenen betrachten müssen. Ich habe einen extremen Standpunkt illustriert, jetzt komme ich zum anderen. Hier ist einer der führendsten Botaniker in der Welt. Professor Sir Gillian Frans war bis neulich der Direktor des berühmten Botanischen Garten Kew Gardens in London. Er ist Mitglied der Königlichen Gesellschaft, unserer höchste akademische Auszeichnung FRS, Fellow of the Royal Society. Und er schreibt, seit vielen Jahren glaube ich, dass Gott der große Erfinder-Designer hinter der ganzen Natur ist. Während meines Studiums an der Universität von Oxford habe ich mich persönlich zu Christus bekehrt. Seitdem haben alle meine naturwissenschaftlichen Forschungen meinen Glauben bestätigt. Ich nehme die Bibel als meine höchste Autoritätsquelle. Also zwei Gegensätze. Einerseits Richard Dawkins, andererseits Sir Gillian Frans. Und ich könnte eine Reihe von anderen auf beiden Seiten zitieren. Offensichtlich gibt es einen Konflikt. Und meine erste Frage heute Abend ist, wo liegt dieser Konflikt eigentlich? Weil der erste Eindruck, den die Menschen bekommen, ist, dass der Konflikt zwischen Wissenschaft, Naturwissenschaft in diesem Fall, und Theologie oder Religion liegt. Aber vielleicht ist es ein bisschen voreilig, die Situation so zu beurteilen. Ich möchte das illustrieren anhand von zwei Zitaten. Der erste kommt aus dem ersten Satz der Bibel. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist eine Aussage über dieses All. Sie ist eine theistische Aussage. Das heißt, eine Aussage, die drückt Glaube an Gott aus. Der zweite Zitat kommt von Carl Sagan. Es waren die ersten Worte seiner bekannten Fernsehreihe Kosmos. Der Kosmos ist alles, was es gibt, gab oder je geben wird. Hier ist eine Aussage eines Naturwissenschaftlers. Sie ist eine Aussage des Atheismus, eigentlich genauer des Materialismus. Sagan glaubt, dass Materie, Energie ist letztlich alles, was es gibt. Ich nehme noch zwei Zitate. Zweite Paar von Zitaten, wieder mal der erste Zitat aus der Bibel. Diesmal geht es um die Menschen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Das heißt, nach diesem biblischen, theistischen Aussage haben die Menschen, Männer und Frauen, eine unendliche Wert, weil sie nach dem Bilde Gottes geschaffen worden sind. Zweites Zitat von einem bekannten Biologen George Gaylord Simpson aus Harvard in der USA. Der Mensch ist das Produkt eines zwecklosen und natürlichen Prozesses, der ihn nicht im Sinne hatte. Er würde nicht geplant. Erste Aussage ist eine theistische Glaubensaussage. Zweite Aussage ist eine atheistische Aussage. Aber ich möchte, dass wir merken, dass obwohl die zwei Aussagen von Naturwissenschaftlern, die ich hier zitiert habe, von Naturwissenschaftlern gesagt worden sind, sie sind keine naturwissenschaftlichen Aussagen. Das heißt, eine Aussage eines Naturwissenschaftlers ist nicht notwendigerweise, beziehungsweise nicht immer, eine Aussage der Naturwissenschaft. Dieser Unterschied ist äußerst wichtig, weil wenn wir zurück zu diesen Aussagen gehen, wir merken, dass beide, alle vier eigentlich, Glaubensaussagen sind. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist eine theistische Glaubensaussage. Die zweite, der Kosmos ist alles, was es gibt, ist auch eine Glaubensaussage. Diesmal von der Seite des Materialismus. Und der Konflikt liegt nicht zwischen Naturwissenschaft und Theologie, sondern zwischen zwei Weltanschauungen. Hier beispielsweise Materialismus und Theismus. Und um den Unterschied deutlich vor Augen zu haben, Materialismus und auch Naturalismus, beide atheistische Philosophien, ist die Philosophie, die sagt, dass Materie letztlich ist alles, was es gibt. Daher muss alles andere durch Materie und Energie und die Naturgesetze erklärbar sein. Auch der menschliche Geist. Primär ist Materie. Sekundär, daraus entstanden, ist Geist. Theismus, biblischer Theismus, behauptet gerade das Gegenteil. Zunächst Geist, weil Gott ist Geist. Und dann der Gott, der Geist ist, hat die Materie, Energie geschaffen. Also sie sind zwei Gegenpole in der Weltanschauung. Und so der Konflikt liegt nicht so sehr zwischen Naturwissenschaft und Theologie, sondern zwischen Naturalismus/Materialismus und Theismus. Und auf beiden Seiten gibt es Naturwissenschaftler. Und wenn wir das klar vor Augen haben, können wir die Grundfrage etwas umformulieren. Das heißt, die Frage wird jetzt, mit welcher Weltanschauung passt die Naturwissenschaft am besten zusammen? Atheismus, Materialismus oder Theismus? Weil es gibt hier drei Dinge voneinander zu unterscheiden. Die Naturwissenschaft und dann die Weltanschauungen, hauptsächlich diese zwei. Mit welcher Weltanschauung passt die Naturwissenschaft am besten zusammen? So, wir werden versuchen, ein paar Bemerkungen in diese Richtung zu machen. Zunächst mal die Geschichte der Naturwissenschaft. Alle wissen, dass in den 15., 16., 17. Jahrhundert gab es eine Blütezeit für die Naturwissenschaft. Man könnte eher vielleicht von einer Explosion sprechen. Und wenn man die maßgebenden Leute, die für diese Explosion in der Naturwissenschaften verantwortlich waren, studiert, Pascal, Boyle, Kepler, Newton, Faraday und so weiter, man merkt, dass alle, die hier gelistet sind, an Gott gläubig waren, die meisten sogar Christen. Und die Frage ist eine interessante Frage. Hat ihr Glauben überhaupt etwas mit der Entwicklung der Naturwissenschaften zu tun? Ich gebe hier eine Antwort von vielleicht dem führendsten Geschichtswissenschaftler des letzten Jahrhunderts. Eine Antwort, die zunehmend unterstützt wird von maßgebenden Geschichtswissenschaftlern. Er formuliert es so. Die Menschen begannen naturwissenschaftlich zu forschen, weil sie Gesetze in der Natur erwarteten. Und sie erwarteten Gesetze in der Natur, weil sie an einen Gesetzgeber glaubten. Das war Sir Alfred North Whitehead. Das heißt, in der Geschichte zumindest, der Glaube an Gott weit von einem Hindernis für die Entwicklung der Naturwissenschaften, war im Gegensatz dazu ein riesiger Vorteil. Und Glaube an Gott hat die Menschen befreit, um das Universum zu verstehen. Wenn man zum Beispiel glaubt, dass der Mond ein Gott ist, dann wäre man eher vorsichtig, den Mond zu studieren, falls man diesen Gott ärgert. Und wenn man befreit ist von dieser Vergötterung, die aus der Antike kam, des Universums, dann wird man befreit, das Universum naturwissenschaftlich zu betrachten. Und ein großer Beitrag ist von dem Glauben, von dem christlichen Glauben hier geleistet. So vom Standpunkt der Geschichte, wir sehen, dass Naturwissenschaft sitzt oder zumindest saß sehr bequem in der Krippe eines Glaubens an Gott. Wenn wir an die Naturwissenschaft denken und wollen sehen, was diese Debatte ist und was sie bedeutet, ist es wichtig zu merken, dass die Naturwissenschaft Grenzen hat. Es gibt natürlich einige, die meinen, dass das nicht der Fall ist. Bertrand Russell, der Mathematiker, sehr bekannt und Philosoph, hat es so formuliert, realisierbares Wissen muss durch naturwissenschaftliche Methoden erreicht werden. Und was die Naturwissenschaft nicht entdecken kann, kann die Menschheit nicht wissen. Wenn das die Wahrheit wäre, müssten wir mehr wie die Hälfte der Abteilungen in allen Universitäten sofort schließen. Was hat die Naturwissenschaft über Kunst und Liebe und so weiter zu sagen? Zweitens, dieser Ansichtspunkt widerspricht sich selbst, weil diese Aussage ist keine Aussage der Naturwissenschaft. Also wenn sie wahr ist, dann ist sie falsch. Sie widerspricht sich selber. Das heißt, die Aussage ist inkohärent und daher bedeutungslos. Viel vernünftiger ist die Aussage eines Nobelpreisträgers für Chemie, Sir Peter Medawar. Man kann die Existenz einer Grenze der Naturwissenschaft leicht an der Tatsache erkennen, dass sie nicht in der Lage ist, kindliche Fragen zu beantworten. Wie? Wofür sind wir alle da? Die einfachste Fragen in der Richtung wofür oder warum gehen weit über die Grenzen der Naturwissenschaft weg. Das liegt an der Natur der Naturwissenschaften. Und dieser Punkt ist so wichtig, dass ich möchte es illustrieren mit einer Geschichte von Tante Mathilde, der Kuchen und die Nobelpreisträger. Ich möchte, dass Sie sich vorstellen, dass hier vor uns steht Tante Mathilde, die einen wunderbaren Kuchen gebacken hat. Und Sie, meine verehrten Damen und Herren, Sie sind die Nobelpreisträger vor 10 Jahren. Und ich bitte Sie, diesen Kuchen wissenschaftlich zu analysieren. So kommen die Chemiker und sie beschreiben uns die Elemente, woraus dieser Kuchen besteht. Die Biochemiker zeigen uns merkwürdige Dinge, die biochemische Wege und wie das alles funktioniert. Die Physiker reduzieren alles auf Quarks und Leptonen und Elementarteilchen. Und wenn es einen Nobelpreis für Mathematik geben würde, und das gibt's nicht, würden die Mathematiker mit einem Lächeln das alles auf Formeln reduzieren. Und so, wir haben eine vollkommene naturwissenschaftliche Analyse des Kuchens von Tante Mathilde. Und dann sage ich zu Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe eine letzte Frage. Bitte sagen Sie mir mal, warum Sie den Kuchen gebacken haben. Und dort steht Tante Mathilde und fängt an zu lächeln. Sie weiß es, aber sie schweigt. Und jetzt bitte ich die Physiker, die Chemiker, die Biochemiker, die Biologen, diese Frage zu beantworten. Warum hat sie den Kuchen gebacken? Natürlich, keiner kann eine Antwort geben. Wir würden nie wissen. Wir werden nie wissen. Es sei denn, Tante Mathilde es uns offenbart. Und die Frage ist, wenn es groß geschrieben steht, ob es ein Was oder ein Wer, der im selben Verhältnis zum Universum steht, wie Tante Mathilde zu ihrem Kuchen. Und ob dieses Was oder dieser Wer etwas geoffenbart hat. Und merken wir eine weitere Sache. Wenn Tante Mathilde uns offenbart, warum sie den Kuchen gebacken hat, wir verwenden unser Verstand, um ihre Erklärung zu beurteilen. Das heißt, ihre Offenbarung steht in keinem Gegensatz zum Gebrauch des Verstandes. Das ist auch sehr wichtig, dass wir auch verstehen, dass die Behauptung der Bibel, eine Offenbarung Gottes zu sein, steht in keineswegs im Gegensatz zum Gebrauch des Verstandes. Um das wenigste zu sagen, müssen wir unser Verstand benutzen, um die Bibel überhaupt zu lesen. Also dann, wir sind in der Situation, wo wir merken, dass obwohl die Naturwissenschaften sehr fähig sind, die Frage wie zu beantworten, die Frage warum ist eine völlig andere Sache. Aber es gibt noch eine sehr, sehr wichtige Beobachtung. Wo die Naturwissenschaften eine Erklärung gibt, ist die Erklärung nicht notwendigerweise umfassend. Das kommt direkt aus unserer kleinen Geschichte. Die naturwissenschaftliche Erklärung ist nur eine Erklärungsebene unter vielen. Und es ist wichtig, dass wir begreifen, dass Erklärungen, zum Beispiel eines Rembrandt-Gemäldes, eine naturwissenschaftliche Erklärung könnte uns alle Atome vielleicht beschreiben. Aber die künstliche Seite kann keine naturwissenschaftliche Erklärung beschreiben. Reduktionismus Das heißt der Versuch, alles auf Physik und Chemie zu reduzieren, ist natürlich bei Kunstwerken nicht durchsetzbar. Das erklärt nur einen Aspekt und für die meisten von uns einen Aspekt der wenigsten Wichtigkeit dieses Kunstwerkes. Ein dritter Punkt hier ist, dass die Erklärung der Funktion eines Mechanismus ist nicht dasselbe wie die Erklärung dessen Herkunft. Ich möchte das auch illustrieren, weil es so wichtig ist. Und zugleich diese Kompatibilität im logischen Sinn der Erklärungsebene klar darstellen. Nehmen wir an, dass ich geboren bin in irgendeinem Urwald, in Irland vielleicht, und ich habe eine Porsche nie gesehen. Die kommen nach Österreich und sie zeigen mir ihre neue Porsche. Ich sage, was ist das? Eine Porsche, sagen sie. Oh, Porsche? Ja, Porsche ist der Name eines Mannes. Aha, So, was macht diese Porsche? Und ich sehe, wie diese Porsche 450 Stundenkilometer auf der Autobahn fährt. Und ich sage zu ihnen, das ist erstaunlich. Dieser Mann Porsche, den Sie erwähnt haben, er muss äußerst stark sein, darin zu laufen und diese Sache zu tragen, 450. Und Sie sagen zu mir, wo sind Sie hergekommen? Kommen Sie bitte nach Österreich und zur Technischen Universität in Wien. Und bitte schön, studieren Sie bitte Ingenieurwissenschaft. So mache ich. Und nach 10 Jahren, weil ich ein bisschen dumm bin, komme ich zu Ihnen zurück und sage, oh, es tut mir furchtbar leid. Ich war so primitiv, wirklich. Ich habe gemeint, dass es ein Mensch namens Porsche existiert. Das ist natürlich ein primitiver Mythos, um die Iren zu unterdrücken oder sowas Ähnliches. Es gibt natürlich keinen Mensch Porsche. Das ist ein Mythos, weil in Wien habe ich studiert und jetzt verstehe ich die Prinzipien, worauf der Motor, ich habe sogar entdeckt, dass es einen Motor in dieser Porsche gibt. Und ich verstehe die Prinzipien eines Verbrennungsmotors, wie dieser Motor funktioniert. Ich kann es auseinanderlegen, ich kann es zusammenstellen. Ich brauche diesen Mensch Porsche als Erklärung nicht. Wie würden Sie dazu reagieren? Weil ich verstanden habe, wie der Motor funktioniert. Ich brauche Porsche nicht mehr. Das ist ein Kategoriefehler in der Philosophie zu begehen. Das heißt, ich verwechsle eine wissenschaftliche Erklärung, wie der Porsche funktioniert, mit einer Erklärung, wie der Porsche entstanden ist. Und ich hätte eigentlich keinen Porsche zu studieren, wenn Herr Porsche nie existiert hätte, um den Porsche zu erfinden. Wir haben gelacht, ich freue mich darüber. Weil das bedeutet, dass wir es begriffen haben. Aber sehr viele Naturwissenschaftler und auch Führende meinen, dass weil sie einen Mechanismus irgendeiner Art gefunden haben, der etwas erklärt, meinen sie, dass das erklärt alles, dass sie brauchen keinen Erfinder, weil sie einen Mechanismus gefunden haben. Und ich möchte betonen, die Existenz eines Mechanismus ist kein Beweis der Nicht-Existenz eines Erfinders dieses Mechanismus. Das ist eine völlig getrennte Frage. Und natürlich erwarte ich die automatische Einwand, aber es gibt Zufallsvorgänge in der Natur, ja? Hier ist ein selbst aufziehender Armbanduhr. Funktioniert auf dem Prinzip der zufälligen Bewegungen meiner Arm. Dadurch wird Energie erzeugt. So, weil ein Zufallsprozess verbunden ist mit diesem Uhr, das bedeutet, dass es keinen Uhrmacher gibt, der diese Uhr erfunden hat, oder? Die Logik des Arguments ist äußerst wichtig. Also dann, Grenzen in der Naturwissenschaft, verschiedene Erklärungsebenen, der Unterschied zwischen Funktion und Ursprung. Und dann, es gibt die Wissenschaft selbst. Unsere Frage, dürfen wir nicht vergessen, ist, welche Anschauung entspricht am besten der Naturwissenschaft? Hier ist die Grundvoraussetzung der Naturwissenschaft überhaupt. Die rationale Verständlichkeit des Universums. Einstein hat es so schön formuliert, das einzige Unverständliche an dem Universum ist, dass es verständlich ist. Das heißt, er hat gelernt zu wundern. Ich hoffe, dass wir es auch gelernt haben. Dieses Universum ist merkwürdig. Es ist rational zugänglich. Wir können das Universum verstehen. Wie ist das möglich? Eugen Wigner hat den Nobelpreis für Physik gewonnen, hat es in einem berühmten Aufsatz in den 60er Jahren so formuliert, es gibt keine rationale Erklärung für die enorme Nützlichkeit der Mathematik für die Naturwissenschaften. Es ist eine Glaubenssache. Es kann sein, dass das überraschend ist für manche Leute, weil sie verbinden Glauben mit Religion und daher ist er von wenig Wert und Fakten mit Naturwissenschaft. Es ist äußerst wichtig wahrzunehmen, dass alle Naturwissenschaftler sind gläubige Leute. Sie glauben an die rationale Verständlichkeit des Universums. Und diese rationale Verständlichkeit des Universums ist nicht wissenschaftlich beweisbar. Alle Naturwissenschaften hängen davon ab, dass wir diese Voraussetzung haben. Ich treffe viele Leute, die sagen, ich akzeptiere nur, was mir bewiesen ist. Dann sage ich, letzten Endes werden Sie nichts akzeptieren. Weil wenn Sie nur das akzeptieren, was beweisbar ist, dann wenn ich A behaupte, Sie wollen einen Beweis, ich beweise das anhand von B, aber dann werden Sie einen Beweis für B wollen und das beweise ich auf der Basis von C. Und so geht es unendlich. Es sei denn, wir zu einem Punkt kommen, wo wir etwas akzeptieren, das wir nicht beweisen können. Jede Philosophie, jede Naturwissenschaft fängt mit Glaubensannahmen an. Wenn man nicht bereit, etwas zu akzeptieren ist, dann wird man nie etwas wissen. Und die Physik. John Polkinghorne, einer meiner Lehrer in Cambridge, ein sehr berühmter Quantenmechaniker und auch zurzeit Theologe, hat es so formuliert, die Physik hat nicht die Fähigkeit, ihren fundamentalen Glauben, hier kommt das Wort wieder, an die mathematische Verständlichkeit des Universums zu beweisen. Warum? Weil die Physik wird auf dieser Basis aufgebaut, dass wir diese rationale Verständlichkeit des Universums verstehen. Aber auf welche Basis? Und hier kommen wir zu der Weltanschauungsfrage wieder. Rationale Verständlichkeit des Universums, unentbehrlich für die Naturwissenschaft. Mit welchem Weltanschauung passt sie am besten zusammen? Materialismus? Der Chemiker J.B.S. Haldane, Professor Haldane, hat die Schwierigkeit dort sehr deutlich formuliert. Wenn meine Gedankenprozesse nur von der Bewegung der Atome in meinem Gehirn bestimmt werden, habe ich kein Recht anzunehmen, dass meine Überzeugungen wahr sind. Deshalb habe ich keine Grundlage anzunehmen, dass mein Gehirn aus Atome besteht. Hier ist wieder mal eine selbstwidersprüchliche Aussage. C.S. Lewis hat diesen Ansichtspunkt so formuliert, es ist, ob man auf dem Ast eines Baumes sitzt und sägt diesen Ast ab. Das heißt, das ist ein Beweis, dass es keine Beweise geben kann. Die rationale Verständlichkeit des Universums sitzt sehr unbequem mit Materialismus. Mit Theismus sitzt sie sehr bequem. Alan Sandage ist fast der berühmteste Astronom in der Welt. Der Erfinder von den Pulsars, der Vater der modernen Astronomie, jahrelang Atheist. Er hat den Äquivalent des Nobelpreises für Astronomie gewonnen, den Crawford-Preis. Er hat neulich geschrieben, ich finde es ganz unwahrscheinlich, dass eine solche Ordnung aus dem Chaos entstanden ist. Es muss irgendein organisierendes Prinzip geben. Für mich ist Gott die Erklärung des Wunders der Existenz, warum es etwas gibt und nicht nichts. Wenn es einen Gott gibt, der sowohl das All geschaffen hat, als auch den menschlichen Verstand, dann ist es zu verstehen. Ist es zu verstehen, warum wir Naturwissenschaftler das All verstehen können? Hier ist wieder ein Indiz. Ich biete Ihnen keine Beweise heute an. Diese gibt es nur in der Mathematik. Aber Indizien gibt es. Indizien, damit wir für uns selber zu unserer Meinung kommen können. Aber jetzt kommen wir zur Naturwissenschaft selbst. Unsere Erde ist ein sehr spezieller Platz. Und es gibt gewisse Dinge, die sehr präzise organisiert werden müssen, damit das Leben, wie wir es wissen, wie wir es kennen, möglich ist. Einige simple Beispiele, die Entfernung von der Sonne. Wenn wir etwas näher zu der Sonne wären, würden wir sterben aus der glühenden Hitze. Etwas weiter weg wäre das Leben überhaupt nicht möglich wegen der Kälte. Wenn die Drehgeschwindigkeit etwas mehr wäre, dann können wir uns vorstellen, was passiert. Wenn die Drehgeschwindigkeit etwas weniger wäre, würden wir bei Tag von glühenden Hitze sterben und in der Nacht von frierenden Kälte. Und es gibt wenigstens 75 solchen Parametern, die in einer sehr, sehr präzisen Maß sein müssen, damit Leben möglich ist. Und man spricht von der Feinabstimmung der Natur. Es wird noch interessanter, wenn man kommt zu den größeren Sachen. Und im Standardmodell der Physik, Paul Davis zum Beispiel sagt, dass die Bilanz zwischen Schwerkraft und schwacher Kernkraft muss genau sein, bis zu einer Präzision von 1 in 10 hoch 40. Nicht alle sind auch bei ihren Finanzen nicht mit solchen Zahlen vertraut. So eine kleine Erklärung, damit wir diese Größe verstehen. Nehmen wir an, dass wir Russland mit 1-Schilling-Stücke bedecken. Und dann wir haufen sie auf bis zur Mondhöhe. Und dann nehmen wir eine Milliarde Planetensysteme mit ihren Haufen. Und wir malen ein Einschillingstück rot. Und wir machen unseren Freund oder Freundin blind. Und wir sagen, bitte finden Sie bitte diese Schilling. Ungefähr eine Möglichkeit in 10 hoch 40 das zu finden. Aber was werden wir zu dieser Zahl sagen? Sir Roger Penrose ist der bekannteste Theoretiker, Physiker in der Welt wahrscheinlich, in Oxford zurzeit. Und er hat neulich ein Buch geschrieben, wo er beschreibt, wie genau, wie präzise dieses Universum sein muss, um ein Entropiegesetz zu haben. Ein Entropiegesetz in einem Universum bedeutet, dass es die Art Universum ist, wo auch ein Porsche verrostet. Die Genauigkeit ist 1 zu 10 hoch 10 hoch 123. Und Penrose, der kein Theist ist, aber er sagt, es ist so erstaunlich, dass er sagt, der Schöpfer selbst muss so präzise sein, dass wenn wir diese Zahl in der normalen Art und Weise ausschreiben, 1,00000, eine Null auf allen Elementarteilchen im All, dann könnten wir die Zahl sogar nicht ausschreiben. Und so, zunehmend gibt es Physiker, die solche Aussagen machen. Es scheint so, als ob jemand die Zahlen der Natur fein abgestimmt hat, um unser Universum zu machen. Der Eindruck eines Planes ist überwältigend. Oder Freeman Dyson, wenn wir ins Universum hinausblicken und erkennen, wie viele Zufälle in der Physik zu unserem Wohle zusammengearbeitet habe, dann scheint es fast, als habe das Universum in einem gewissen Sinne gewusst, dass wir kommen. Und hier finden wir eine merkwürdige Übereinstimmung mit der Bibel, die für viele Leute ein primitives Dokument geworden ist. Erstens, und es ist erst neulich, dass die Naturwissenschaften zu Ergebnis gekommen sind, dass dieses All einen Anfang hat. Die Bibel hat es schon seit Jahrtausenden behauptet. Zweitens, und vielleicht noch interessanter, wenn wir die biblische Beschreibung der Schöpfung, wir lesen, dass es nicht auf einmal gemacht wurde, sondern wir lesen, dass Gott in Abständen, es gibt die 6-Tage-Beschreibung der Schöpfung, wo Gott in Abständen die Schöpfung gemacht hat. Und wenn wir 6 Tage oder 6 Stufen oder was immer im Leben sehen, wir sagen, und wo führt das alles hin? Und die Antwort der Bibel ist, der Mensch ist die Krönung der Schöpfung, nach dem Bilde Gottes geschaffen. Und vielleicht sollten wir dort eine kleine Pause machen, einfach darüber nachzudenken, was das bedeutet. Wenn das Universum, wie Freeman Dyson und Paul Davies sagen, wirklich für uns gemacht ist, und das stimmt mit der Bibel überein, dass wir Menschen nach dem Bilde Gottes geschaffen sind, das gibt uns eine unermessliche Wert. Ich nehme an, die meisten von uns haben eine Wohnung oder ein Haus, wo wir nach diesem Vortrag hingehen werden. Und wenn wir herumschauen, auch wenn es ein Palast ist, wir wissen, dass wir wichtiger sind als unser Zuhause. Es ist für uns gebaut. Die Bibel behauptet, dass das auch der Fall ist bei diesem Universum. Das bedeutet, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass Sie wichtiger sind als diese Erde. Dass Sie wichtiger sind als die Sterne und die Sonne. Das ist natürlich eine gewaltige Aussage. Die Frage ist, ist sie wahr? Und es hat mich immer fasziniert zu sehen, wo in der Bibel Gott gepriesen wird als Schöpfer. Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Wenn das die Wahrheit ist, dann hier ist deine Antwort zur Kernfrage, warum existiere ich? Ich habe 3 Kinder und ich erinnere mich, obwohl sie jetzt gewachsen sind, die von der Schule nach Hause gekommen, ab und zu mal weinen, was ist los? Die wollten mich nicht, Vati. Ich kenne auch Erwachsene, die diese Erfahrung gemacht haben. Die wollten mich nicht. Wenn diese Aussage der Bibel über die Schöpfung wahr ist, dann im Endeffekt die Antwort zur Frage, warum existiere ich, ist, weil Gott mich gewollt hat. Ich finde das eine gewaltige Überlegung. Natürlich ist diese Aussage falsch, wenn Materialismus wahr ist. Und so müssen wir weitergehen mit einer anderen Überlegung. Weil so viele Leute wie Nietzsche haben gemeint, dass Darwinismus und Evolution haben den letzten Nagel im Sarg Gottes eingehämmert. Und hier ist eine sehr heikle Frage und eine schwierige Frage daher, weil wenn man fängt an, Evolution in Frage zu stellen, kommt man zu gewissen intellektuellen Schwierigkeiten. Zum Beispiel, hier ist Richard Dawkins nochmals. Man darf mit Sicherheit sagen, wenn man jemanden trifft, der behauptet, nicht an die Evolution zu glauben, dass diese Person ignorant, dumm oder verrückt ist oder sogar böse, aber dies würde ich lieber nicht denken. So, ich riskiere jetzt eine Bescheinigung der Verrücktheit von Richard Dawkins, wenn ich weitergehe. Die Vehemenz dieser Aussage ist für mich das Interessante. Wie ist es dazu gekommen, dass eine Naturwissenschaft nicht in Frage gestellt werden darf? Mein ganzes Training, meine ganze Ausbildung geht in die andere Richtung. Was ist so speziell hier? Darf ich keine Frage stellen mehr? Wie ich von einem Nobelpreisträger vor 2 Wochen gehört habe, man darf sie nicht in Frage stellen. Das ist für die meisten meiner Kollegen in Oxford antiwissenschaftlich. Und der bloße Vehemenz interessiert mich sehr. Auf die Sache kommen, warum? Und ich sehe mehrere Gründe. Erstens, philosophisch, wenn es nur der Kosmos gibt, das heißt, wenn Materialismus wahr ist, dann muss zwangsläufig alles Leben, Gehirn und Geist, inbegriffen, sich irgendwie aus der Materie entwickelt haben. Das heißt, wenn Materialismus als Philosophie gilt, dann ist eine Art Evolution die einzige Möglichkeit. Und daher die Griechen schon Jahrtausende vor Darwin haben eine Evolutionstheorie entwickelt. Zum Beispiel Epikur. Er hat seine Gedanken auf die Arbeit von Leucippus und Demokritus basiert. Die atomische Theorie, die waren geniale Leute damals. Und auf der Basis dieser atomischen Theorie ist er zu einer materialistischen Evolutionstheorie gekommen. Das macht Schwierigkeiten für das Gespräch heutzutage. Weil wenn die intellektuelle Atmosphäre geprägt ist, wie sie ist, durch Materialismus, dann ist eine irgendeine Art Evolution einfach ein Faktum, die logisch aus der Philosophie direkt zu schließen ist, auch in Abwesenheit von Indizien. Sie ist einfach wahr. Und das macht es natürlich schwierig. Irgendeine Art von Evolution ist eine logische Folgerung des Naturalismus, ganz unabhängig von den Indizien. Aber umgekehrt in der Logik, wenn wir beide Seiten verneinen, dann läuft die Implikation in die andere Richtung. Und die logische Schlussfolgerung zeigt uns vielleicht, warum die Debatte so heiß geworden ist. Wenn Evolution die Existenz und Vielfalt des Lebens nicht erklären kann, ist der Materialismus logisch falsch. Und daher, weil so viel auf dem Spiel steht, ist es äußerst schwierig, die Evolution überhaupt in Frage zu stellen. Eine andere Schwierigkeit in der Debatte ist die Mehrdeutigkeit des Evolutionbegriffes. Evolution wird manchmal nur für den Begriff Veränderung benutzt. Die Renault Laguna hat sich evolviert, war in einer Werbung neulich. Und natürlich nicht durch Selektion und Mutation, sondern durch Ingenieurwissenschaft in der Renault-Fabrik. Also, wenn Evolution bedeutet einfach Veränderung, dann glaubt meine Frau an Evolution, weil ich evolviert habe. Dann gibt es Mikroevolution, die kleinen Veränderungen, die Darwin zum Beispiel genialerweise beobachtet hat unter den Finken in den Galapagos-Inseln. Kleine Veränderungen, die durch Selektion und Mutation verursacht werden. Der Grund zum Beispiel, warum wir alle in diesem Raum nicht ähnlich aussehen. Selektion und Mutation tun etwas. Die Mediziner sagen mir, dass ein ziemlich großer Prozentsatz von uns frühzeitig sterben werden, wegen Krankheiten, die durch Mutationen verursacht werden. Selektion und Mutation tun etwas. Sicher auf der Mikroebene. Künstliche Selektion. Wir können sehr viel mit Tieren tun und mit Blumen und Pflanzen. Und das wissen wir alle. Und Darwin hat diese Beispiele oft benutzt. Obwohl hier, es hat mit sehr vielen intellektuellen Input zu tun. Künstliche Selektion zeigt uns, wie groß die Variationen sein können. Denk mal an die verschiedenen Hundsorten. So, die ersten drei sind nicht kontroversiell. Und daher in der Debatte, wenn man Evolution erwähnt, ist es sehr wichtig, die Frage zu stellen, was meinen Sie mit dem Begriff? Weil wenn es diese ersten drei ist, ist es gar nicht kontroversiell. Aber wenn es zu Makroevolution kommt, nicht mehr die kleinen Variationen, sondern die neue Entwicklung von neuen Informationsstufen, neue Baupläne, neue Strukturen und so weiter. Ist das genauso feststellbar? Oder zum Ursprung des Lebens selbst, sogenannte chemische Evolution. Ist das genauso nicht kontroversiell? Ich meine nicht, aus mehreren Gründen. Und so die Frage ist, erklärt die Evolution hinreichend die Existenz und Vielfalt des Lebens? Die erste Beobachtung, die ich mache, ist, alles ist nicht, wie es in den Schulen scheint. Hier ist ein Lehrbuch, das in sehr vielen Universitäten bei uns in Großbritannien von den Studenten benutzt wird. Und ich lese in den ersten Seiten Folgendes. Große evolutionäre Neuheiten sind nicht gut verstanden. Keine ist beobachtet worden und wir haben keine Ahnung, ob eine stattfindet. Von keiner gibt es eine gute Bestätigung in den Fossilien. Das ist interessant für mich als Nichtbiologen zu lesen. Es zeigt mir sofort, dass etwas Interessantes vor sich geht hier. Oder wenn ich die Paläontologen lese, Niles Eldridge, eines der bekanntesten in der Welt. Wir Paläontologen haben gesagt, dass die Geschichte des Lebens die Story von gradueller Veränderung unterstützt, obwohl wir die ganze Zeit wussten, dass dies nicht der Fall sei. Aber warum würde ein Naturwissenschaftler so schreiben? Warum das zu verstecken irgendwie? Colin Patterson, auch FRS, der neulich gestorben ist, der Verfasser des maßgebenden Buches über Evolution, das man im Natural History Museum in London erhalten kann, hat mal gesagt, ich möchte deutlich sagen, es gibt kein einziges Übergangsfossil. Das heißt, die zu erwarten sind auf der Basis der Darwinschen Theorie, wofür man ein wasserdichtes Argument hätte. Also, um das Wenigste zu sagen, das zeigt mir, dass die Situation nicht ganz so stabil und solid ist, wie so oft in unseren Schulen und Universitäten gelehrt werden. Aber ich gehe schnell zu meinem besonderen Interesse als Mathematiker. Die Mathematiker und Informatiker interessieren sich für Komplexität. Und alle stimmen überein, dass die Natur komplex ist. Francis Crick, der Mitentdecker der Struktur des DNS, Biologen müssen sich ständig daran erinnern, dass das, was sie sehen, nicht geplant wurde, sondern sich evolviert hat. Anscheinend stehen einige Biologen in der Gefahr, wegen der Komplexität, der Gegenstand der Biologie, anfangen zu glauben, dass es nicht evolviert hat. Komplexität ist keine Frage. Und Darwin in seinem Origin of Species, Herkunft der Spezies, hat eine Herausforderung. Wenn man die Existenz eines komplexen Organs zeigen könnte, das unmöglich durch viele kleine Veränderungen entstehen könnte, würde meine Theorie total zusammenbrechen. Das ist eine sehr faire Herausforderung. Und in letzter Zeit hat jemand versucht, zumindest eine Antwort darauf zu geben. Der Begriff der irreduzierbaren Komplexität, das ist eine Komplexität dieser Art. Etwas, das unmöglich durch viele kleine Veränderungen entstehen könnte. Und Michael Behe, ein Molekularbiologe, Biochemiker in Amerika, hat vor ein paar Jahren ein Buch, Darwin's Black Box, geschrieben, worin er mehrere Beispiele gab von irreduzierbar komplexen Organen. Und hier ist ein Beispiel, das Flagellum, der kleine Proteinmotor, so klein, dass 35.000 davon betragen, 1 Millimeter. Und die schwimmen in unseren Zellen, die sind die Motoren der Bakterien. Und er meint, dass es mehrere Beispiele gibt. Es ist sehr interessant, sein Buch zu lesen. Und natürlich gibt es eine sehr heiße Debatte, weil wenn er Recht hat, bricht der Materialismus zusammen. Diese Motoren sind aus Proteinen. Die Proteine aus Aminosäuren. Die Aminosäuren, der Code ist in der DNS. Und als Mathematiker, hier ist für mich das interessanteste Teil der Sache. Hier haben wir einen sprachartigen Code aus diesen 4 Buchstaben, A, G, U und T. Und letztlich hat man angesagt, dass die 3,4 ungefähr Billionen Buchstaben des menschlichen Genoms alle niedergeschrieben worden sind. Der Direktor des Human Genome Projektes, Dr. Francis Collins, hat bei dieser Ansage Folgendes gesagt. Wenn ich wahrnehme, dass wir den ersten Einblick in unsere eigene Gebrauchsanleitung bekommen haben, die früher nur Gott bekannt war, erfüllt es mich mit Ehrfurcht und ich komme mir sehr klein vor. Der Direktor des menschlichen Genomprojektes ist Christ. Woher die Information? Erstens ist Komplexität von Ordnung zu unterscheiden. Weil sehr oft früher hat man geglaubt, dass kristallartige Formationen könnten sehr leicht zustande kommen aus der Struktur der Molekülen selbst. Und das ist so. Aber die Art Ordnung in einem Kristall ist nicht die Art Komplexität im DNS. Hier ist ein Wandpapier, das ich für meine Frau erfunden habe. I love you mehrmals geschrieben. Das ist ein kristallartiges Wandpapier. Hochgeordnet. Aber nicht komplex. Wenn ich ein Computerprogramm dafür schreibe, für n gleich 1 bis 100.000, schreibe I love you, stop. Und die Länge des Programms ist ein Maß, das Informatiker verwenden, um Komplexität zu messen. Ordnung hier aber wenig Komplexität. Hier ist ein zweiter Text, genauso lang wie die erste. Wie lang muss ein Computerprogramm dafür sein? Fast so lang wie der Text selbst. Dieser Text ist komplex. Hier ist ein dritter Text. Und jetzt sehen wir, und wir nehmen an, dass alle Texte gleich lang sind. In the beginning God created the heavens and the earth. Genauso lang. Und wenn wir ein Computerprogramm dafür schreiben wollen, ist es fast genauso lang wie der Text selbst. Aber hier in diesem dritten Text gibt es einen Unterschied. Wir erkennen Bedeutung, Sinn in diesem Text, weil wir unabhängig von dem Text heute Abend Englisch gelernt haben. Und diese Art Komplexität ist, was die Naturwissenschaftler jetzt spezifizierte Komplexität nennen. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil ein Tintenklecks zum Beispiel oder eine lange Folge zufälliger Buchstaben ist sehr komplex, aber nicht spezifiziert. Während eine lange Folge von Wörtern eines Buches ist sowohl komplex als auch spezifiziert. Und die faszinierende Sache ist, die Komplexität der DNS ist spezifiziert. Und so die genauere Frage ist, woher kommt diese spezifizierte Komplexität? Und bis jetzt gibt es nur zwei Vorschläge, Zufall und Notwendigkeit. Aber ich wage heute Abend ein dritter vorzuschlagen, Plan, Design. Zufall reicht nicht aus. Zufall reicht aus, um nicht spezifizierte Komplexität wie ein Tintenklecks zu erklären. Aber Zufall, von allen Seiten zugegeben, reicht nicht aus. Das ist sehr leicht mathematisch zu bestätigen. Ich gebe ein kleines Beispiel, das ist ein hebräisches Gedicht. Wir kennen das als 23. Psalm. Und wenn wir uns Affen vorstellen, die tippen, das war ein Bild von Huxley damals, Geschwindigkeit einer Taste pro Sekunde, dann die durchschnittliche Zeit, um das Wort der zu bekommen, ist 34,7 Stunden. Der ganze Psalm beträgt ungefähr 100 Wörter, in der deutschen Sprache zumindest. Die Zeit, um den ganzen Psalm so zu bekommen, ist 9,552 mal 10 hoch 1016 Jahre. Das ist etwas länger als die Einschätzung der Physiker des Alters des Universums von so ungefähr 10 hoch 15 Jahren. Interessant. Von allen Seiten, atheistische Seite, theistische Seite, allen Seiten zugegeben, reicht Zufall überhaupt nicht aus. Reicht Gesetz aus? Das ist eine sehr faszinierende Frage. Und um das völlig zu diskutieren, würde eine sehr lange Zeit dauern. Manche Leute meinen, dass Gesetze in den Atome, in den Grundbaustoffe des DNS bestimmen alles. Aber das kann nicht wahr sein. Wenn wir eine Sprache nehmen wie Deutsch, wenn wir die Buchstabe Q sehen, erwarten wir ein U. Es gibt ein Sprachgesetz. Und wenn alle Buchstaben miteinander verbunden würden mit solchen Gesetzen, könnten wir fast nicht schreiben. Damit wir etwas schreiben können in einer Sprache, müssten die meisten Buchstaben völlig frei sein, alle Plätze einzunehmen. Das ist genau der Fall mit A, C, G und T. Das heißt, Gesetze können das nicht bestimmen. Und interessanterweise, neulich Paul Davis, der früher der Meinung war, dass Gesetz alles erklären könnte, auf einem darwinistischen Basis, schrieb letztes Jahr, ich bin zum Schluss gekommen, dass kein bekanntes Naturgesetz eine solche Struktur aus inkohärenten Chemikalien mit der von einigen Wissenschaftlern behaupteten Unvermeidlichkeit produzieren könnte. Gesetz reicht nicht aus, Zufall reicht nicht aus. Ein Gemisch von Gesetz und Zufall reicht auch nicht aus. Warum dann nicht Design? Weil der erste Einwand ist, ach, das ist der alte Gott der Lücken. Sie können es nicht erklären, also hat Gott's gemacht, fertig aus. Naiv, faul, intellektuell, nicht zu vertreten. Aber Moment, ein paar Überlegungen. Ein Gespräch in Oxford vor einem Jahr mit einem weltbekannten Biochemiker, der Reduktionist ist. Das heißt, er glaubt und hat mir sofort erklärt, dass alles letztlich durch Physik und Chemie erklärbar sind. Und wir waren zusammen am Abendessen in unserem College in Oxford und ich habe die Speisekarte ihm gezeigt und sagte, ich habe dann eine Schwierigkeit mit der Speisekarte. Wieso denn? Hähnchen sollte in Ordnung sein. Nicht mein Problem, sagte ich. Sie sind Reduktionist. Alles ist anhand Physik und Chemie restlos erklärbar. Ja, sagte er. Mein Grundprinzip aus der Naturwissenschaft. Also dann fragte ich ihn, erkläre mir die Semiotik, die Form der Buchstaben anhand der Physik und Chemie von Tinte und Papier. Und es gab ein langes Schweigen, und dann sagte er, es ist nicht möglich. 40 Jahre lang, sagte er, gehe ich in mein Labor mit diesem Gedanken, dass es machbar ist. Jetzt sehe ich ein, dass es nicht machbar ist. Ich kann die Form, die Bedeutung der Botschaft nicht anhand der Physik und Chemie erklären. Ich brauche eine höhere Art der Erklärung. Ich brauche sogar einen Verfasser. Wo haben Sie diese Idee her, hat er mich gefragt. Von einem Nobelpreisträger für Medizin habe ich geantwortet. Roger Sperry, äußerst bekannt für seine Arbeit in der Psychologie. Die Bedeutung der Botschaft ist nicht in der Physik und Chemie des Papiers und der Tinte zu finden. Um sprachartige, bedeutungsvolle Sprache zu verstehen, müssen wir eine Intelligenz postulieren. Und nicht bloß außerhalb der Naturwissenschaft. Weil auch in der Naturwissenschaft erkennen die Leute, dass es Bereiche gibt, zum Beispiel Gerichtsmedizin. Gerichtsmedizin hat das Ziel, den Unterschied zwischen Zufall und Plan zu erkennen. Oder besser zwischen Zufall, Gesetz und Plan. Ist das Auto zufällig über die Klippe gefahren? Und das Gesetz der Schwerkraft hat verursacht, dass es nach unten gefallen ist und Tom ist jetzt tot. Oder gab es einen Plan dahinter? Und auch Archäologie. Ist das ein durch Wind geblasenes Gestein oder ist das etwas Gemachtes? Vielleicht das Interessante ist die Suche für außerirdische Intelligenz. Ich muss nebenbei sagen, ich habe neulich gehört, dass der beste Beweis, dass es außerirdische Intelligenz gibt, ist, dass sie nicht versucht haben, mit uns in Kontakt zu kommen. Aber diese Suche hat eine interessante intellektuelle Seite. Kann man naturwissenschaftlich unterscheiden zwischen Lärm, der aus dem All kommt, Radiolärm, und eine intelligente Botschaft? Wenn das nicht möglich ist, warum so viele Milliarden von Dollar dafür ausgeben? Die Antwort dazu ist, dass die Naturwissenschaftler meinen, doch, sie können naturwissenschaftlich erkennen, ob es eine intelligente Quelle ist oder nicht. Meine Frage ist ganz einfach. Wenn Sie hier das sagen können, warum nicht bei DNS, die dieselbe Eigenschaft hat? Philosoph der Naturwissenschaft Stephen Meyer hat so formuliert, DNS impliziert einen intelligenten Designer, nicht weil sie einige Ähnlichkeiten zu einer Menschen- oder Computersprache aufzeigt, sondern weil sie eine identische Eigenschaft besitzt, nämlich Information. Und hier kommen wir zu einer Übereinstimmung mit der Bibel. Früher, als ich in Cardiff war, an der Universität, mein Nachbar war ein sehr bekannter Astrophysiker, Professor Chandra Wickramasinghe. Und einmal waren wir im Gespräch und er sprach über die Naivität von Leuten, die an die Bibel halten. Und ich sage, aber ich nehme die Bibel ernst. Bist du auch einer, sagte er. Weiß es nicht. Und so warf er mir seine Kleider und sagt, beweis es mir. So habe ich auf seine Wandtafel geschrieben und Gott sagte, es werde Licht. Ach, hat er gelacht. Er sagt, du bist doch einer. Das ist verrückt. Hat Gott Lungen und ein Stimmbänder und so weiter, wie wir haben? Jetzt bist du primitiv, sagte ich ihm. Das ist eine sehr einfache, aber doch eine tiefere Sprache, als man meint. Und Gott sagte, wir könnten es anders formulieren, und ich habe es dann darunter auf seiner Tafel nochmals geschrieben. Im Anfang war das Wort, und das Wort war Gott. Alles würde durch dasselbe. Dann habe ich gesagt, Wort, Logos. Rationales Prinzip hinter dem All. Befehl. Wort trägt Information. Was sagst du, sagte er. Hat die Bibel den Begriff von Information? Wie sieht das aus, fragte ich. Aber das ist erstaunlich, sagte er. Wenn das der Fall ist, muss ich meine ganze Haltung der Bibel gegenüber ändern. Ich sagte, es ist noch interessanter. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch das Wort Gottes bereitet worden sind, so dass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Wie wussten diese Leute vor 20 Jahrhunderten, fragte ich ihn, wenn sie primitiv waren, dass Information unsichtbar ist? Die Informationsträger sind sichtbar, wir beobachten einen heute Abend. Aber Information selbst ist unsichtbar. Wie wussten sie damals nicht? Und hier kommen wir zu einer faszinierenden Sache. Dass die Bibel, die so wenig sagt über das Wie, In fast jeder Aussage über die Schöpfung erwähnt das Wort. Gott sagte und es würde getan. Das heißt, einerseits naturwissenschaftlich stellt man die Frage, woher die Information, die Indizien, aller Erfahrung nach, kommt Information dieser Sorte nur aus Intelligenz? Die Bibel behauptet genau das. Die Übereinstimmung ist gewaltig, meines Erachtens. Und so haben wir die zwei Erklärungsmöglichkeiten. Materialismus, Naturalismus, atheistisch beide, oder Theismus. Und ich stelle meine Frage wieder mal. Mit welcher Weltanschauung passt die Naturwissenschaft am besten zusammen? Aber es muss ein Nachwort geben. Und ich komme jetzt zum Ende meines Vortrags. Viele meiner Kollegen sagen, ja, es kann sein, dass es eine Superintelligenz gibt. Aber bitte nicht der Gott der Bibel. Wieso nicht? Das ist Religion. Viel zu spezifisch. Die Ursache von viel Hass in dieser Welt. Und zweitens, die Welt ist voll Leid und Böse. Bitte sprechen Sie nicht von einer persönlichen Gott. Warum gehe ich weiter? Mein Thema ist, hat die Naturwissenschaft Gott abgeschafft? Meine Antwort offensichtlich ist nein. Aber ich bleibe nicht bei dem Begriff einer bloßen Superintelligenz, das irgendwo in der Ferne ist und für dieses All verantwortlich war, gerade weil diese zwei Fragen so aktuell sind. Und als Naturwissenschaftler will ich auch und als Person Antworten zu diesen Fragen haben. Kurze Bemerkungen zu jeder Frage. Was ist Religion? Was ist eine Religion? Also, für die meisten Leute, eine Religion hat eine Eingangstür, irgendeine Initiation, dann ein Weg, worauf man bleiben muss, Regeln, die man folgen muss, und dann letzten Endes irgendeine Art von Beurteilung vom Gericht. Es ist etwa wie ein Universitätslaufbahn und man sieht sofort, dass ich kein Picasso bin. Eingangstour, die Abi. Und dann unterwegs, auf und ab, die netten Professoren oder Lehrer sind dabei und dort sieht man sie zu helfen. Und dann kommt der furchtbare Tag des Diploms, bei uns alle schriftlichen Prüfungen gemacht werden müssen. Und für viele Leute ist das der Begriff einer Religion. Man kommt irgendwie durch die Tür, irgendeine Zeremonie, man versucht die Regeln zu halten, in der Hoffnung, dass eines Tages man durch dieses Gericht kommen wird. Wenn nicht, vielleicht kommt man zurück wie ein Tier oder vielleicht sowas anderes. Oder man kommt überhaupt nicht hinein. Und was wir dort merken ist, dass hier das Grundprinzip ist Verdienst. Ich bemühe mich, um akzeptiert zu werden. Und eine logische Folge dessen ist, daher darf ich Gewissheit nie haben. Und was ich feststelle, während ich herumreise in der Welt, dass viele, auch Naturwissenschaftler, reagieren gegen Religion, weil sie sehen, dass das eine eigenartige Sache ist. Ich kenne viele Leute, die versuchen, ihr Verhältnis mit Gott auf dieser Basis zu haben. Sie bemühen sich, auf dem Weg zu bleiben, in der Hoffnung, dass eines Tages, die werden akzeptiert. Aber die dürfen keine Gewissheit haben, weil das stolz wäre. Und ich denke an meine Frau, wie wäre es, wenn ich mein Verhältnis mit ihr auf eine solche Basis führen würde? Ich sehe dieses schöne Mädchen. Wir waren hier eigentlich in St. Johann auf unserer Hochzeitsreise. Und ich sage zu dieses Mädchen, ich möchte, dass du meine Frau wirst. Aber natürlich könnte ich dich jetzt nicht wissen lassen, dass ich dich akzeptiere. Nein, nein. Es muss eine Prüfezeit. Du musst dich bemühen, für mich zu arbeiten, dass wir genügend Geld haben, Urlaub nach Österreich zu fahren und gut Essen für meine Freunde vorbereiten. Und wenn du das machst, 40 Jahre lang, dann vielleicht bin ich in der Lage, dich zu akzeptieren. Willst du meine Frau werden? Und wir lachen. Gut, dass wir lachen. Ich kenne hunderte von Leuten, die so über Gott denken. Es wäre eine Verleumdung einer Frau, ein Verhältnis auf ein solches Verdienstprinzip zu basieren. Das Christentum, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist einzigartig. Jesus Christus konkurriert mit niemandem, weil er mich etwas anbietet, das sonst niemand anbietet. Und das ist für mich auch als Naturwissenschaftler sehr wichtig. Das Christentum ist gerade umgekehrt. Erzählt mir von einer Vergebung, die ich durch den Tod und Auferstehung Jesus Christus jetzt in diesem Leben bekommen kann. Und jetzt das Ziel meines Lebens ist, für ihn zu leben, nicht um akzeptiert zu werden, sondern weil ich akzeptiert worden bin. Genau dasselbe in meiner Ehe. Ich will meiner Frau gefällig sein, nicht um von ihr akzeptiert zu werden, sondern weil sie mich akzeptiert hat. Das ist Liebe. Und für mich als Mensch, viel mehr als Naturwissenschaftler, sehe ich den Sinn der Sache. Hier ist keine Religion in der Hinsicht. Hier ist eine wunderbare Nachricht. Die Frage ist sie wahr? Jesus Christus selbst in unserer Welt machte den Anspruch, das Wort zu sein, das alles geschaffen hat. Und der Kern des Christentums ist die Behauptung, dass das Wort Fleisch wurde. Das heißt, Gott hat sich einkodiert in die Menschheit. Und Jesus Christus, das Wort Fleisch geworden, hat die Behauptung gemacht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat jetzt ewiges Leben. Und kommt nicht ins Gericht für die Zukunft, sondern er ist schon aus dem Tod in das Leben übergegangen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, als Naturwissenschaftler möchte ich wissen, wie dieses Universum funktioniert. Als Mensch möchte ich wissen, was steht hinter unserer Persönlichkeit. Und aus vielen Gründen, auch naturwissenschaftlichen, kann ich einfach nicht glauben, dass unsere Herkunft weniger ist als wir, sondern mehr. Und in meiner naturwissenschaftlichen und menschlichen Erfahrung entspricht alles, was ich gesehen habe, was hier behauptet wird, dass es einen persönlichen Gott gibt hinter diesem All, der sich geoffenbart hat. Aber nicht bloß das. Die zweite Frage, und damit bin ich fertig. Warum lässt Gott es zu? Wenn es überhaupt einen Gott gibt, war einmal mit Leuten, die atheistisch waren. Sie wollten mir nicht erklären, warum sie atheistisch waren. Das ist in der Nähe, hier passiert, in Innsbruck. Und dann, sie haben gesagt, wir haben ein Buch gelesen von einem israelischen Nobelpreisträger, Bashevis Singer. Das Buch heißt Der Sklave. Und in diesem Buch beschreibt er, wie einmal in Russland Frauen und Kinder lebendig begraben würden. Und der Verfasser des Buches schreibt, damit ging das Licht aus. Es gibt keinen Gott. Ich habe sehr viel Verständnis für solche Leute. Und so diese beiden haben gesagt, wenn wir dieses Buch gelesen haben, ging für uns das Licht aus. Also sagte ich, dann gibt es keinen Gott. Das ist die intellektuelle Lösung dieses Problems. Letztlich, naturwissenschaftliche Indizien beiseite, es kann kein Gott geben. Das löst das intellektuelle Problem. Jetzt ist das Leben bloß absurd. Einigen geht es gut, anderen geht es schlecht. Und im Lotto des Lebens sind einige glücklich und einige nicht. So ist es und so müssen wir es akzeptieren. Aber Sie glauben doch noch an Gott, sagten Sie zu mir. Ja, sagte ich, weil ich ein Problem, ja klar, ein intellektuelles Problem habe. Aber wissen Sie, Sie haben das intellektuelle Problem gelöst, aber das Leiden bleibt. Sie haben ein Problem abgeschafft, aber Sie haben auch Hoffnung abgeschafft. Sie wissen, dass ich Christ bin, ja, sagten Sie. Darf ich einen Grund geben, warum ich Christ bin? Freilich. Jesus Christus behauptet, dass er der Sohn Gottes sei. Der ist auf einem Kreuz gestorben. Ja, das wissen wir, sagten sie. Wenn das Gott ist, sagte ich, wenn der Mensch auf dem Kreuz Gottes Sohn ist, das beweist mir, dass Gott nicht weit weg von unserem menschlichen Leiden geblieben ist, sondern ein Teil davon geworden ist. Und während ich das sagte, die beiden fingen an zu weinen. Und die Frau sagte, warum hat niemand uns das über unseren Messias früher nicht erzählt? Meine liebe Leute, wir leben in beängstigenden Tagen. Und ich möchte Ihnen sowohl als Naturwissenschaftler und auch als Mensch sprechen. Ich sehe in der Naturwissenschaft viele Indizien, die meinen Glauben bestätigen. Aber weit darüber hinaus, überragend alles, sehe ich hier ein Fenster in einer Hoffnung, in einer Lösung zu den Grundproblemen der Menschheit, die Probleme des Sinnes, der Bedeutung des Todes, weil Jesus Christus auferstanden ist. Und Paulus, als er, dieser christliche Apostel, als er eine Rede gehalten hat, damals in Athen vor dem Philosophischen Institut Areopag, hat Folgendes gesagt über Gott, weil er einen Tag gesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn aus den Toten auferweckt hat. Hier auch als Naturwissenschaftler oder besser als Geschichtswissenschaftler kann man sehr interessiert sein für die Indizien, dass Jesus Christus wirklich auferstanden ist. Die Wissenschaften kommen hier sehr zu unserer Hilfe, aber das wäre ein Thema für einen anderen Abend. Ich möchte nur sagen, dass die Auferstehung Jesu Christi, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist für mich die Bestätigung, dass der Tod besiegt ist. Und wenn es jemand in diesem All gibt, der eine Antwort auf den Tod hat, dann möchte ich dringend wissen, ob das die Wahrheit ist. Wir müssen natürlich alle entscheiden. Es gibt keinen Zwang? Natürlich nicht. Aber die Verheißung des Neuen Testamentes ist die, so viele aber ihn, das heißt Jesus, aufnahmen, indem sie wahrgenommen haben, dass ihre Weltanschauung falsch war und die bereit waren, ihn aufzunehmen in ihrem Herzen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an sein Namen glauben. Hat die Naturwissenschaft Gott abgeschafft? Meine Antwort ist nein. Die Frage ist, was ist Ihre Antwort? Ich möchte Ihnen herzlich danken für das Anwesensein. Und jetzt am Ende mache ich etwas, das vielleicht ungewöhnlich ist für manche. Dass jemand, der Naturwissenschaftler ist, betet. Wenn Sie nicht gewöhnt sind, ein Gebet zu hören, Sie dürfen zuhören. Es gehört dazu. Weil wenn es einen persönlichen Gott gibt, dann ist er ansprechbar. Und während mein ganzes Leben lang habe ich zunehmend mich gewöhnt, mit dem Gott, der Schöpfer, zu sprechen. Lasst uns dann einen Augenblick still sein und ich werde mit einem Gebet enden. Herr, du Schöpfer des Alls, wir preisen dich für den Forschungsgeist in den Naturwissenschaften. Wir sind äußerst dankbar, dass du die Menschen erforschen lassen hast, Dinge zu entdecken, die uns zugutekommen. Wir danken dir für Medizin. Wir danken dir für die Technik, für reines Wasser, für gutes Essen, für zuverlässige Produkte. Und wir preisen dich für das Interesse, das wir in diesem All finden. Und Herr, wir preisen dich auch, nicht bloß für deine Offenbarung in der Natur, aber vor allem für deine Offenbarung in deinem Sohn, im Wort Gottes, Jesus Christus. Und wir bitten dich, uns zu helfen, die verschiedenen Aspekte unserer Frage zu verstehen, auf naturwissenschaftlicher und auf persönlicher Ebene, damit wir in unserem Herzen zu einer Antwort kommen können. Wir danken dir, Herr, dass du uns liebst, dass du unsere Antwort respektierst, dass du dich nicht zwingst, dass wir in irgendeine Richtung gehen, sondern du zeigst uns deine Liebe für uns und du respektierst uns so sehr, dass du übergibst uns die Entscheidung, wie wir darauf reagieren. Hab Dank für unseren Abend und hilfe uns auf der Suche nach dir und deinen Wegen. Im Namen Jesu. Amen. Ich möchte Ihnen herzlich danken, dass Sie so viel Geduld gehabt haben. Die Ihren sind leider sehr lange Redner.